SWR 2. Kontext.
Morgen- oder Abendland, wohin steuert die Türkei? Gerade hat die Türkei vorgemacht, wie schnell ein Land moderner, demokratischer werden kann. Mit einem erfolgreich durchgeführten Verfassungsreferendum, das auch die Europäische Union an Wichtiges erinnert.
Wir sind als Europäer gut beraten, die Beziehungen mit der Türkei fair und intensiv auszubauen.
Soweit Bundesaußenminister Guido Westerwelle. Doch mehr als ein gut gemacht weiter so gibt's wie immer nicht aus Brüssel. Kein Wunder also, dass die Türkei ihre Fühler nach Osten zu den islamischen Nachbarn ausstreckt. Morgen oder Abendland, wohin steuert die Türkei? Darum geht's in SWR 2 Kontext mit Sabine Hackländer. Die Verfassung der Türkei wird modernisiert, das Militär beschränkt, Arbeitsrecht und Datenschutz verbessert, die Justiz neu geordnet, um nur einige Punkte zu nennen. Das ist viel und reicht doch nicht aus, um den Anforderungen der EU zu genügen. Dabei hat sich das Land in den letzten 10 Jahren verändert, wie nur wenige andere in Europa. SWR-Türkei-Korrespondent Uli Pick mit dem Reformüberblick.
Auch wenn es für mitteleuropäische Ohren widersprüchlich klingt, unter dem bekennenden Muslim Tayyip Erdogan, der seit Herbst 2002 türkischer Ministerpräsident ist, hat man am Bosporus mehr Schritte in Richtung Brüssel getan als unter jeder säkularen Regierung zuvor. So ließ die islamisch-konservative AKP die berüchtigten Staatssicherheitsgefängnisse schließen und beschnitt die Kompetenzen des Militärs, vor allem im Nationalen Sicherheitsrat. Denn dieses Gremium, in dem die Armee bis vor wenigen Jahren noch die Majorität besaß, galt lange als die geheime Machtzentrale des Landes. Heute hat der Nationale Sicherheitsrat seinen Einfluss verloren. Denn die Türkei scheint gelernt zu haben, was auch für andere westliche Länder gilt, nämlich, dass der oberste Militär der Verteidigungsminister ist und im Parlament sitzt. Fortschritte kann die Türkei auch bei der Meinungs- und Pressefreiheit verzeichnen. So gibt es mittlerweile offiziell Fernsehsender und Radiostationen, die in den Sprachen der Minderheiten senden, vor allem in Kurdisch, das noch vor wenigen Jahren als Bergtürkisch verunglimpft wurde. Zudem ist die Meinungsvielfalt erheblich gewachsen und das Diskussionsklima offener geworden. Entsprechend wird inzwischen das machtverwöhnte und rigide Militär von liberalen Blättern offen attackiert. Ein Vorgang, der vor 10 Jahren noch unvorstellbar war. Hinzu kommt, dass nicht-muslimische Minderheiten mittlerweile mehr Spielraum haben. So konnte beispielsweise Mitte August, erstmals seit 88 Jahren, im ehemaligen griechischen Kloster Sümela an der Schwarzmeerküste eine heilige Messe gefeiert werden. Auch in der Heiligkreuzkirche auf der Insel Achdamar im Wannsee, die über Jahrhunderte Sitz des armenischen Katholikos war, soll am Wochenende erstmals seit über 100 Jahren wieder ein Gottesdienst stattfinden. Trotz dieser positiven Entwicklungen hat die Europabegeisterung am Bosporus aber nachgelassen. Denn die bisherigen zahlreichen Schritte, so meinen viele Türken, würden in Brüssel so gut wie nicht zur Kenntnis genommen. Kein Wunder, dass der Ärger über Europa wächst. Ständig dieses Hin und Her. Wir kommen rein, wir kommen nicht rein. Steckt euch die EU doch an den Hut, denkt man da. Was kann die Europäische Union der Türkei denn geben? Gar nichts. Obgleich dieser Ton ausgesprochen harsch ist, dürfte die Frage, was die EU dem Land denn geben kann, aus türkischer Perspektive eine gewisse Berechtigung haben. Denn in mindestens 2 Punkten hat man zurzeit am Bosporus ausgesprochen gute Karten. So wächst die Wirtschaft in der Türkei seit Jahren erheblich stärker als in der Europäischen Union. Entsprechend verzeichnete man im ersten Halbjahr 2010 ein Plus von insgesamt rund 11%. Zudem braucht man sich in der Türkei, anders als in der Europäischen Union, zurzeit keine Sorgen über eine sogenannte Überalterung der Gesellschaft zu machen.
Morgen oder Abendland, wohin steuert die Türkei? Darüber spreche ich jetzt mit dem Politikwissenschaftler Christoph Ramm vom Türkei-Europa-Zentrum in Hamburg. Das klingt enorm, was da alles geschehen ist in nur knapp 10 Jahren. Hat sich das Land tiefgreifender gewandelt, als es im Westen bisher wahrgenommen wurde?
Das Interessante ist, dass sich eigentlich mehrere Entwicklungen gleichzeitig vollziehen. Zum einen ist die Türkei wesentlich pluralistischer geworden. Wie in dem Beitrag ja angeklungen ist, werden heute alle möglichen Fragen diskutiert. Es geht um die Minderheiten, es geht um die Rechte der kurdischen Gemeinschaft. Es geht aber auch um die Situation der Christen in der Türkei. Die Geschichte wird neu debattiert, die Tabus fallen, der armenische Völkermord wird ganz offen angesprochen in den Medien. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite, die oft für westeuropäische Beobachter sehr schwierig ist, die Türkei ist auch gleichzeitig sichtbarer islamischer geworden in der öffentlichen Wahrnehmung. Wie kann man diesen Widerspruch erklären? Zum einen war die Türkei natürlich immer ein mehrheitlich islamisches Land. Das ist nur durch die Orientierung der kemalistischen Staatselite so ein bisschen immer in den Hintergrund gerückt. Also die städtischen gebildeten Schichten haben sich natürlich immer sehr stark an westlichen Idealen orientiert. Aber die Landbevölkerung hatte immer natürlich eine eher konservative religiöse Orientierung. Und dies ist jetzt durch die Regierung der AKP, die ja eine islamisch-konservative Ausrichtung hat, zum ersten Mal auch in die politische Arena getragen worden. Also zum ersten Mal treten nun diese, wie man sie oft nennt, die neue anatolische Bourgeoisie auch als politische Akteure auf und ja, sehr erfolgreich. Immer noch dieses Jahr eine Zustimmungsrate von 51% und das nach knapp 8 Jahren Regierungszeit.
Mhm. Kommen wir nochmal auf das Verhältnis zwischen aufgeklärtem kemalistischem Bürgertum und islamisch-konservativen Kräften zu sprechen. Wer ist hier der Modernisierer und wer der Rückständige?
Das ist ein sehr verzwickter Punkt, weil natürlich die Kemalisten sich traditionell als die Modernisierer verstehen im Sinne der atatürkischen Reformen. Aber die eigentlichen, wirklichen Veränderungen sind von der AKP-Regierung ausgegangen in den letzten Jahren hin zu Europa. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist nicht nur Europa. Europa war sicherlich Anfang dieses Jahrzehnts der Motor in der Türkei. Aber nachdem die offiziellen Beitrittsverhandlungen sich eigentlich sehr langsam dahin ziehen, sind es eigentlich vor allem innenpolitische Gründe, die die AKP-Regierung von Ministerpräsident Erdogan zu diesen Reformen ermuntert haben. Da wären zum einen natürlich der Versuch, auch das allmächtige Militär in die Schranken zu weisen, weil das Militär natürlich immer dafür gesorgt hat, dass gerade die Strömung, die politische Strömung der AKP oft mit Parteiverboten zu kämpfen hatte. Zum anderen ist es natürlich auch die Idee, über die Beitrittsverhandlungen innenpolitische Reformen stattfinden zu lassen, die dann der Wahlbasis der AKP neue Freiheiten einräumen. Und da sicherlich die Religion an erster Stelle zu nennen.
Christoph Ramm, wir sprechen gleich weiter. Innenpolitische Reformen, die den islamischen Kräften in der Türkei in die Hände spielen. Bloß das nicht, denken viele in der EU. Und so ist die Gemeinschaft gespalten, was einen möglichen Beitritt der Türkei angeht. SWR-Brüssel-Korrespondentin Birgit Schmeitzner mit den wichtigsten Stimmen.
Partnerschaft ja, Mitgliedschaft nein, so halten es die Franzosen, wenn es um einen Beitritt der Türkei in die EU geht. Staatschef Nicolas Sarkozy ist grundsätzlich gegen eine Aufnahme. Er sagt immer wieder, in der Europäischen Union ist kein Platz für die Türkei.
Je ne pense pas que la Turquie ait sa place dans l'Union européenne.
Wieso nicht stattdessen einfach so eng mit der Türkei zusammenarbeiten, fragt er und weist sich damit mit einem anderen Schwergewicht in der EU, mit der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel, einig.
Wir sagen, dass wir mit der Türkei eine privilegierte Partnerschaft anstreben.
Darauf pocht auch die bayerische CSU, die immer wieder auf die großen kulturellen und religiösen Unterschiede hinweist. Hier die christlich geprägte EU, dort die muslimisch geprägte Türkei. Und dann ist da noch die Zypern-Frage. Die Türkei erkennt den griechischen Süden der geteilten Insel und damit ein EU-Mitglied nicht an. Kein Wunder, dass Zypern Vorbehalte hat und ebenso wie Frankreich die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei blockiert. Diese Blockade wird in vielen anderen EU-Staaten mit Sorge gesehen. Spanien, Großbritannien und Italien sind das und auch Finnland. Außenminister Alexander Stubb gibt zu bedenken, dass die Türkei weltweit inzwischen mehr Einfluss habe als jedes einzelne EU-Mitglied und sogar mehr als die gesamte EU. Die Türkei, so Stubb weiter, sei eins der 5 wichtigsten Länder weltweit und das müsse man endlich anerkennen.
It's one of the top 5 countries in the world today in terms of foreign policy and we in the European Union need to understand that.
Auch der Erweiterungskommissar der EU, der Tscheche Stefan Füle, gilt als großer Freund der Türkei, arbeitet gemeinsam mit Chefdiplomatin Ashton an einer Strategie, wie man die Verhandlungen wieder anschieben kann. Aber Füle ist auch Realist und sagt, die Türken haben es in der Hand.
The key to widen the road for us to walk the accession treaty road is indeed in the hands of Turkey.
Dementsprechend zurückhaltend fiel denn auch Füles Reaktion auf das Ja der Türken zu einer umfassenden Verfassungsänderung aus. Füle sprach zwar von einem wichtigen Schritt, man werde aber die Umsetzung der geplanten Reform genau beobachten.
gemischte Gefühle innerhalb der EU, was einen Beitritt der Türkei zur Europäischen Union angeht. Christoph Ramm vom Türkei-Europa-Zentrum in Hamburg. In welchen Bereichen sehen Sie denn den größten Nachbesserungsbedarf? Erweiterungskommissar Füle hat gestern ja insbesondere die Religions- und Meinungsfreiheit angesprochen.
Es gibt natürlich Probleme immer noch bei der Religionsfreiheit für christliche Minderheiten. Zum Beispiel ein großer Schritt wäre die Eröffnung des Priesterseminars der orthodoxen Kirche, weil den Orthodoxen in der Türkei langsam die Priester ausgeben. Oder die Zulassung von anderen Glaubensgemeinschaften, die nicht offizielle Minderheiten sind. Beispiel katholische Kirche. Da ist sicherlich viel zu tun. Und natürlich in der allgemeinen Beteiligung der Minderheiten, also gerade der Kurden, an der Gesellschaft als Kurden. Sie können natürlich jederzeit Politiker werden in die Staatsverwaltung, wenn sie sich nicht explizit als Kurden verstehen. Aber so die kurdische Kultur, kurdische Identität muss auch noch viel stärker in der öffentlichen Wahrnehmung von den Eliten sicherlich akzeptiert werden.
Es gibt ja Einschätzungen, die die Türkei heute da sehen, wo Spanien nach Ende der Diktatur in den 70er Jahren war. Ist das ein realistisches Bild?
Man kann schon vergleichen die Türkei mit vielleicht eher dem Zustand Spanien kurz vor dem Beitritt in den 80er Jahren oder zum Beispiel Länder wie Irland oder die osteuropäischen Staaten kurz vor dem Beitritt. Teilweise muss man ja auch einräumen, dass Länder wie Rumänien und Bulgarien, die da inzwischen EU-Mitglieder sind, wesentlich schlechtere wirtschaftliche Kennziffern aufweisen. Es ist immer so ein bisschen schwierig, da es in der Türkei natürlich unglaubliche Unterschiede gibt zwischen dem wirtschaftlich entwickelten Westen und dem sehr stark landwirtschaftlich geprägten armen Osten.
Die EU zaudert also, was einen Beitritt der Türkei angeht, befürchtet aber gleichzeitig, die Türkei könnte sich von der EU ab und stattdessen ganz den islamischen Nachbarstaaten zuwenden. Wie berechtigt ist diese Sorge?
Das ist natürlich auch eine sehr polarisierte Wahrnehmung. Also Erdogan wird ja einerseits als neuer Atatürk gefeiert und zum anderen gilt er als verkappter Islamist. Es ist sicherlich so, dass die Türkei aufgrund der momentan sehr dahindümpelnden EU-Perspektive sich neue Wege in der Außenpolitik gesucht hat. Da steht dahinter der Außenminister Davutoğlu. Es ist diese Idee, wir möchten null Probleme mit unseren Nachbarstaaten. Wir wollen eine konstruktive Rolle in der Region spielen. Natürlich mit der Perspektive, die Türkei auch weiter zu einer Regionalmacht werden zu lassen. Natürlich wird in dieser Politik oft auch die Bruderschaft mit den islamischen Staaten betont. Man denke an den kürzlichen Konflikt um diese Gaza-Flotte. Aber andererseits ist auch die türkische Elite, die islamisch orientierten Politiker der AKP, sehr stark auf den Westen ausgerichtet. Also man muss nur daran denken, dass die führenden Politiker der AKP ihre Kinder auch nach Amerika auf die Schulen schicken. Und letztlich ist, was Wirtschaftsbeziehungen, was die politische Orientierung, was auch andere kulturelle und soziale Beziehungen angeht, weiterhin sicher Europa an ganz, ganz führender Stelle zu nennen.
Vielen Dank, Christoph Ramm vom Türkei-Europa-Zentrum in Hamburg. Die Türkei bewegt sich unbestreitbar. Wirtschaftlich steht das Land sogar besser da als so manches EU-Land. Und auch in Sachen Demokratie hat sich in den letzten Jahren einiges verbessert. Dass dies bei weitem nicht ausreicht, wird der Türkei immer wieder deutlich vor Augen geführt. Von den EU-Staaten, die allerdings keine einheitliche Linie gegenüber der Türkei vertreten. Hier besteht der Verdacht, dass sich berechtigte Kritik und Voreingenommenheit gegenüber einem islamisch geprägten Land vermischen. Die Sorge, Reformen könnten zur Gründung eines islamischen Gottesstaates missbraucht werden. Die Türkei könnte sich ganz den islamischen Nachbarstaaten zuwenden. Dagegen spricht, dass die Modernisierung des Landes bisher von den religiösen, nicht von den säkulären Kräften ausgegangen ist. Und, noch schwerwiegender, dass die Türkei geprägt ist von europäischem Geist in wirtschaftlicher, politischer und kultureller Hinsicht. Daran können auch die außenpolitischen Ambitionen der Türkei nichts ändern, Regionalmacht unter den islamischen Nachbarn zu werden. Morgen oder Abendland, wohin steuert die Türkei? Darum ging es in SWR2 Kontext mit Sabine Hackländer.